zurück, muss er hinterher laufen.
So, haben wir die Technik im Griff, ich hoffe. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es noch nicht geschafft, alle persönlich zu begrüßen. Lasst uns noch einmal still werden und zusammen beten. Du großer Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort und hab Dank, dass ich es jetzt auslegen darf und dass ich jetzt weitergeben darf, was du in deinem Wort gesagt hast. Und wir beten und bitten dich um offene Herzen. Sprich du doch zu uns. Schenk, dass wir lernen dürfen und dass wir zu dir hinwachsen dürfen. Und hilf, dass es unser Herz erfasst. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an und preisen dich und loben dich, dass du uns so liebst und dass du nur das Beste für uns möchtest. Amen. Ja, ich stand ja heute vor der Entscheidung, ob ich nun diesen Tag besonders achte oder wie jeden anderen. Und nachdem ich das letzte Jahr auch schon um diese Zeit herum über gute Vorsätze mit euch nachgedacht habe, habe ich gedacht, diesmal ignoriere ich einfach, dass heute Silvester ist und mache da einen Tag wie jeden anderen draus und möchte deswegen heute fortsetzen in der Predigtreihe über den ersten Korintherbrief. Heute unter der Überschrift Das Gericht. Irgendwie halt das ein bisschen. Ist das zu laut? Soll ich das ein bisschen leiser stellen? Ist okay? Gut, dann höre ich das nur so. Das Gericht und die Bibelstelle steht im 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Schlagt also gerne mit mir auf. 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 8. Im weitesten Sinne geht es heute um ein Thema, das dieses Bild darstellt, um die Göttin Justitia, mit der Paulus hier mehr oder weniger zu tun hatte. Die Göttin Justitia steht für das weltliche Rechtswesen. So, die Trivialinterpretation ist mit verbundenen Augen, damit sie die Person nicht ansieht, mit der Waage, um Recht zu sprechen und im Zweifel für den Angeklagten und mit dem Schwert in der Hand, um das Recht dann auch durchzusetzen. Da kann man ziemlich viel drüber lesen. Es ist ganz interessant, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ob das jetzt aus der Marienstatue entstanden ist, dass es sich dabei um eine Frau handelt, wie ich jetzt bei einer feministischen Historikerin gelesen habe, weiß ich nicht. Oder ob die Augenbinde erst später dazu kam, das scheint wohl relativ unbestritten zu sein. Früher war Justiz ja wohl sehend, dann irgendwann hat man ihr aus Spott eine Augenbinde umgebunden, um zu sagen, ja, sie ist ja doch nichts. Und irgendwann ist daraus dann die Tugend geworden, als die Unparteiische, die eben nicht die Person ansieht. Also, es ging in der letzten Predigt schon um den Umgang mit Sünde und um Urteilen und Richten in diesem Zusammenhang. Und zwar darum, dass diejenigen, die zweifellos Sünder waren und nicht Buße taten, aus der Gemeinde hinausgetan werden sollten. Und wir haben aber gesehen, dass das Ziel immer die Umkehr und die Wiederaufnahme ist. Und da braucht es natürlich zweifellos Menschen, die urteilen und Aufgabe zu urteilen, war es für die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde sollte zusammenkommen und dann jemanden, der nicht richtig gehandelt hat, aus der Gemeinde ausschließen. Und heute haben wir ja im Grunde genommen etwas Vergleichbares, wenn es um Rechtsstreit geht. Aber ein bisschen was anderes ist es doch, denn hier ist das Thema Rechtsstreit unter Geschwistern. Kommen wir erstmal zum Text. 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 8. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann? Sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Ja, soweit der Text. Ich möchte das Ganze heute gliedern. Zunächst einmal haben wir am Anfang im Vers 1 eine kleine Einleitung. Paulus stellt dar, worum es eigentlich in dem Problem geht, was da eigentlich die Schwierigkeit ist. Und dann stellt er, das wird der erste Punkt, einen Rahmen vor, die Situation der Korinther, dass sie sogar Welt und Engel richten werden. Nicht nur die Korinther, sondern die Heiligen. Dann geht es darum, dass Paulus die Korinther tadelt für ein falsches Verhalten, Rechtssache unter Christen und dann auch noch vor Ungläubigen. Das geht gar nicht. Und dann kommen wir drittens zur besten Lösung. Würde man ja am ehesten erwarten, na gut, da muss man eben in der Gemeinde irgendwelche Richter einsetzen, die dann dafür sorgen, dass die Rechtssachen geschlichtet werden. Aber wenn ihr den Text eben aufmerksam mitverfolgt habt, dann habt ihr schon gesehen, dass das nicht die Lösung ist, die Paulus vorschlägt. Wir kommen darauf zurück. Zunächst zur Einleitung. Vers 1 heißt es, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Naja, das ist ja eine rhetorische Frage. Offensichtlich war das so. Sonst hätte Paulus das ja nicht schreiben brauchen. Also offensichtlich gab es bei den Korinthern solche, die es fertiggebracht haben, einen Rechtsstreit innerhalb der Gemeinde zwischen Geschwistern auszufechten, indem sie ein weltliches Gericht dazu anrufen. Und die Art der Formulierung, die Paulus hier wählt, zeigt, dass er darüber entsetzt ist. Luther übersetzt hier nicht Rechtsstreit, sondern Streit. In anderen Texten sehen wir das aber, das griechische Wort, das hier verwendet wird, tatsächlich für einen Rechtsstreit benutzt wurde. Also scheinbar geht es hier tatsächlich darum, dass man ein weltliches Gericht angerufen hat, denn sonst wäre es ja nicht sinnvoll, wenn man sich nur so in der Gemeinde streitet, jemanden von extern dazu zu nehmen, um das zu beurteilen. Worum es genau ging, ist nicht ganz klar. Der Tatbestand wird also hier nicht geschildert. Im Vers 3 lesen wir dann davon, dass es sich um Dinge dieses Lebens, so schreibt das Luther, oder um Alltägliches, heißt es in der Elberfelder, handelt. Damit waren wohl Eigentumsfragen gemeint, also finanzielle Streitigkeiten um Geld, das dem einen gehört und das der andere beansprucht. Eventuell auch, habe ich bei Kena gelesen, Ehebruch, der als Eigentumsdelikt im Sinne von Diebstahl der Ehefrau betrachtet wurde. Aber so genau wissen wir nicht, was eigentlich jetzt hier der Knackpunkt war. So ein bisschen zum historischen Hintergrund lesen wir bei MacArthur. Er schreibt, die juristische Situation war wahrscheinlich ähnlich wie in Athen, wo Rechtsstreitigkeiten zum Alltag gehören. Es war eine Art Herausforderung und sogar Unterhaltung geworden. Ein altertümlicher Schreiber behauptete, dass man sagen konnte, dass jeder Athener ein Anwalt war. Wenn ein Problem zwischen zwei Gruppen auftauchte, das sie nicht selbst untereinander klären konnten, war der erste Weg zu einem privaten Schiedsgericht. Jeder Gruppe wurde ein unbeteiligter Bürger, ein Schiedsrichter, zugewiesen. Die zwei Schiedsrichter versuchten gemeinsam mit einer dritten Person das Problem zu lösen. Wenn dies scheiterte, wurde der Fall einem 40-köpfigen Gericht übergeben, die jede Gruppe einen öffentlichen Verteidiger zuwies. Interessanterweise musste jeder Bürger während seines 60. Lebensjahr als öffentlicher Verteidiger dienen. Wenn dies nicht zum Erfolg führte, ging der Fall an ein Schwurgericht, das aus mehreren 100 bis 1000 Geschworenen zusammengesetzt war. Jeder Bürger über 30 Jahre konnte als Geschworener verpflichtet werden. Entweder als Beteiligter am Prozess oder als Streitschlichter oder als Geschworener waren die meisten Bürger regelmäßig in Rechtsverhandlungen der verschiedensten Arten verwickelt. Man muss das verstehen, die hatten halt damals noch keinen Fernseher und mussten sich irgendwie anders die Zeit vertreiben und haben dann vielleicht einfach angefangen, so Gerichtsverhandlungen zu machen und aufeinander loszugehen. Und so ähnlich muss das wohl auch in Korinth gewesen sein, das war also gang und gäbe. Ich meine, heutzutage ist es ja bei uns schon fast wieder genauso schlimm, die Gerichte wissen auch nicht mehr ein noch aus vor lauter Fällen, die sie behandeln müssen. Also, Paulus ist aber trotzdem offensichtlich entsetzt, dass die Gemeinde das jetzt genauso tut und auf diesen Zug aufspringt und demgegenüber steht aber, dass die Juden eigentlich seit jeher Rechtsstreitigkeiten unter sich behandelt haben. Wir sehen das sehr deutlich, wenn wir die Verurteilung des Herrn Jesus sehen, da haben die Römer den Juden sogar zugestanden, Rechtssachen nach ihrem Gesetz untereinander zu klären. Pilatus, lesen wir in Johannes 18, Vers 31, schickt die Juden sogar weg und sagt, richtet ihr ihn nach eurem Gesetz? Also, die Schriftgelehrten und Pharisäer sollten den Herrn Jesus nach ihrem Gesetz richten. Und dann haben die aber geantwortet und entgegnet, nein, in diesem Fall geht das nicht, denn es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Sie durften also selbst Recht sprechen, aber nicht die Todesstrafe verhängen. Und das war dann der Grund, warum sie in diesem Fall diese Rechtssache nicht selber geklärt haben, sondern sich damit an Pilatus gewandt haben. Ansonsten waren die Juden eher darauf bedacht, Rechtssachen für sich zu klären und möglichst die Römer und andere Heiden und Ungläubige da rauszuhalten, weil die hatten ja eh keine Ahnung. Denn was bedeutet es denn, jetzt kommen wir mal wieder zur Gemeinde in Korinth zurück, was bedeutet es denn, ein Christ zu sein? Paulus beschreibt nach diesem Vers den Rahmen und fängt an mit diesem Wort, mit dieser Phrase, wisst ihr nicht? Kommt 6-mal in diesem Kapitel 6 vor und 2-mal in unserem heutigen Text. Wisst ihr nicht? Ja, das ist wieder eine rhetorische Frage. Er wollte ja jetzt keine Antwort von den Korinthern haben, wo sie dann schreiben, ja, unser Wissen ist Stückwerk oder wir wissen dies und das nicht. Aber was denn? Worum geht's denn jetzt? Was sollen sie denn wissen? Naja, die Heiligen werden richten. Und zwar die Welt und sogar Engel, schreibt Paulus hier. Paulus benutzt hier interessanterweise die Verbform Zukunft, also werden richten. Das soll irgendwann stattfinden. Wisst ihr nicht, deutet ja an, dass sie eigentlich das wissen müssten, wissen sollten. Woher, wenn dann aus der Lehre von Paulus und aus dem Alten Testament, aus den Schriften? Wenn man in der Bibel sucht, finde ich, ist die Quellenlage da nicht ganz so dick, aber so ein paar Sachen findet man schon. Zum Beispiel im Propheten Daniel in Kapitel 7, Vers 22, da heißt es: Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde. Und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Daniel Kapitel 7, Vers 22, hier ist also davon die Rede, dass das Gericht den Heiligen des Höchsten, also den Heiligen, in dem Fall interpretiert als den Christen, gegeben wurde. Oder den Jüngern, sagt der Herr, das ist aber jetzt schon Neues Testament, in Matthäus 19, Vers 28, Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Hier ist das Gericht etwas weiter eingeschränkt, also die 12 Jünger sollten sich irgendwie um Israel kümmern. Aber auch ein Gericht, das den Jüngern, den Christen übergeben wurde. Und in der Offenbarung im Kapitel 20, Vers 4 lesen wir dann dazu: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Ja, so viel mehr findet man eigentlich schon gar nicht mehr. Also ich habe, wenn ihr noch was wisst, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe zumindest nicht mehr gefunden über Gericht, das die Heiligen ausüben sollen im Auftrag Gottes. Es gibt viele Stellen, die darauf hinweisen, dass Gott der Richter ist, gerade im Alten Testament. Aber auch im Alten Testament war es ja schon üblich, dass Gott dafür Menschen eingesetzt hat. Die Priester sollten Gericht sprechen, Mose hat Gericht gesprochen, Mose hat wiederum Stammesfürsten eingesetzt, um Gericht zu sprechen, und zwar immer im Auftrag Gottes und nach den Geboten, die Gott gegeben hat. Und Paulus erwartet hier von den Korinthern, dass sie das eigentlich wissen müssten, dass man dazu nicht die weltlichen Gerichte bemühen sollte, erst recht nicht, wenn man später einmal Richter der Welt oder sogar Richter der Engel sein wird. Ein Christ zu sein bedeutet also, die Welt zu richten. Und was sollte jetzt die Konsequenz daraus sein? Sie sollten jetzt schon über Alltägliches zu Gericht sitzen können. Ist denn niemand unter euch würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Fragt Paulus hier. Obwohl er in der Zukunft erst erwartet, dass die Heiligen Welt und Engel richten werden, sollen sie jetzt schon in der Lage sein, über die geringsten, über die alltäglichen Dinge zu richten. Das erinnert mich so ein bisschen an den Vorwurf aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Dort schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs: Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Ausgangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das heißt, hier erwartet der Schreiber des Hebräerbriefs eine gewisse Entwicklung bei den Gläubigen, die fortschreitend stattfinden soll und auch gewisse Entwicklungsstadien durchmacht, so wie ich das ja bei meinen Kindern jetzt auch erlebe. Die kommen jetzt in die Schule und lernen lesen und schreiben. Und da erwartet man einfach irgendwann, dass bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind. Natürlich mit dem Ziel, dass sie irgendwann so weit ausgebildet sind, dass sie damit einen Beruf ergreifen und im Leben zurechtkommen können. Und da muss man dann zu bestimmten Zeitabschnitten bestimmte Dinge erreicht haben. Und so erwartet Paulus das hier offensichtlich auch bei den Korinthern, dass sie jetzt schon in der Lage sind, über geringe und alltägliche Dinge zu richten, wenn sie denn später mal die Welt und Engel richten sollen. Paulus macht aber hier auch noch etwas anderes. Er stellt ein Ziel, also das, wo die Korinther mal hin wollen und sollen, ihnen vor Augen, nämlich Welt und Engel zu richten, und motiviert sie durch dieses Ziel, was er ihnen vor Augen malt, auch jetzt schon bestimmte Verantwortung zu übernehmen und jetzt schon bereit zu sein, über alltägliche Dinge zu richten. Anders formuliert könnte man vielleicht sagen, stell dir vor, du wirst mal die Welt richten und Engel richten, dann trau dich doch einfach auch jetzt schon, dich mal um die geringsten Dinge zu kümmern. Inzwischen ist diese Methode auch in der modernen Psychologie angekommen. Unter dem Begriff mentales Training läuft da eine ganze Menge, das auch so ein bisschen in so andere Richtungen geht. Aber das ist eben die Motivation, indem man sich das Ziel anschaut, visualisiert, viel darüber nachdenkt. Andrew Agassiz soll gesagt haben, er habe im Kopf Wimbledon schon 10.000 Mal gewonnen. Und irgendwann, lassen wir das. Aber eigentlich ist das ja auch schon in gewisser Weise ein Teil des Tadels, den Paulus hier anführt, dass die Korinther eben noch nicht in der Lage waren, sich nicht zugetraut haben, über geringste Dinge zu richten. Wir sind also eigentlich schon so ein bisschen im zweiten Punkt, der Tadel. Paulus tadelt, dass die Geschwister vor weltlichen Richtern prozessieren. Warum ist denn das so ein großes Problem? Naja, diese Leute sind Menschen, die in der Gemeinde nichts gelten. Die sind geistlich tot. Die haben keine Ahnung von geistlichen Wertmaßstäben. Die haben ja noch gar nicht verstanden, worum es im Leben eigentlich geht, sonst wären sie längst Christen geworden. Und deswegen sind ihre Maßstäbe, nach denen sie richten könnten, aus christlicher Sicht völlig wertlos. Und da kann man sich vorstellen, dass Paulus sich überhaupt nicht vorstellen kann, wieso jemand Gericht sprechen kann über Geschwister, über Menschen, die in diesem Bereich schon viel weiter sind. Und außerdem bekommen diese Leute aus der Welt dadurch ja eine total ungerechtfertigte Aufwertung. Stell dir vor, die Christen, die mit ihrem Herrn Jesus, die haben es nötig, zu uns zu kommen, damit wir ihre Rechtssachen entscheiden. Die kriegen das selber nicht hin. Also eine unheimliche Aufwertung für einen Menschen, der zu Gericht sitzt über die Christen und vermittelt dadurch ein total verzerrtes Bild der Gemeinde nach außen. Denn der Herr des Universums hat doch seine Gemeinde gegründet. Und selbstverständlich ist er in der Lage, ohne die Hilfe der weltlichen Gerichte, ohne die Hilfe der Göttin Justitia, dafür zu sorgen, dass es zu Gerechtigkeit kommt. Und das ist beschämend. Zu eurer Beschämung schreibe ich es euch, sagt hier Paulus. Vers 5. Beschämung, das ist ja ein Wort, was wir in unserem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr ganz so häufig verwenden. Deswegen habe ich mal bei Wikipedia nachgeschlagen, was das eigentlich ist. Scham ist ein Gefühl der Verlegenheit oder Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann oder auf dem Bewusstsein beruhen kann durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen, sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. Stolz wird als entgegengesetzter Pol zur Scham gesehen. Paulus hatte ja schon den Stolz der Korinther gerügt und beschämt sie nun für ihr unehrenhaftes und unanständiges Handeln, spricht das an und stellt es damit bloß. Mit Sicherheit hätte es eine Person in der Gemeinde gegeben, die dieses Gericht hätte sprechen können, denn es waren ja Heilige und sie hatten den Heiligen Geist. Also, warum haben sie es nicht getan? Aus Bequemlichkeit, Angst vor Fehlern, Passivität, die weltlichen Gerichte kümmern sich doch. Mich erinnert das an Kapitel 5, Vers 2, wo Paulus den Korinthern ja schon mal vorgeschlagen oder sich schon mal getadelt hat, dass sie hätten Leid tragen sollen, um einen Sünder aus der Gemeinde zu entfernen. Da waren sie also auch nicht bereit, Leid zu tragen. Und interessant ist aber, im Kapitel 4, in Vers 14, hat Paulus noch geschrieben, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern als meine geliebten Kinder. Ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Kapitel 4, Vers 14. Nun sieht das offenbar anders aus. Hier schreibt er in Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch. Also das musste er bloßstellen und seinen Finger in die Wunde legen. Und dann kritisiert er und fragt, ist denn kein Weiser unter euch, der über die geringsten Dinge recht sprechen kann? Das Thema Weisheit hatte er auch schon mal. Da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Am intensivsten kam das im Kapitel 3 vor, wo Paulus Weisheit der Welt und Weisheit Gottes gegenübergestellt hat und aber auch kritisiert hat, dass die Korinther sich der Weisheit der Welt rühmen. Und jetzt sagt er hier, ist denn kein Weiser unter euch, der Gericht sprechen kann? Sondern, Vers 6, es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Ja, nun kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt, den Paulus hier formuliert, zur Lösung. Man würde jetzt ja erwarten, dass Paulus anordnet und sagt, ja Mensch, gründet doch bitte mal einen Arbeitskreis, setzt euch mal zusammen, guckt euch in der Gemeinde die Leute aus, die vielleicht als Richter in Frage kommen, die setzt ihr ein, gebt ihnen vielleicht eine Wochenendschulung und dann können wir das mit den Ungläubigen sein lassen, dann habt ihr in der Gemeinde eine Instanz, die richten kann. Ne? Wäre jetzt ja die logische Konsequenz aus diesen ganzen Kritikpunkten. Weit gefehlt. Paulus geht einen deutlichen Schritt weiter. Ich lese nochmal die Verse 7 und 8. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt. Und das Brüdern gegenüber. Ja, mir fällt es auch nach wie vor schwer zu ertragen, wenn ich irgendwie Ungerechtigkeit erfahren muss. Aber das Wort, was hier mit Fehler übersetzt wird, es ist überhaupt schon ein Fehler, dass ihr Rechtshändel untereinander habt, oder mit Schaden bei Schlachter oder mit Niederlage in der Genfer Übersetzung, Niederlage macht schon deutlich, woraus hinausläuft. Dieses Wort bezeichnet unter anderem eine Niederlage vor Gericht. Das heißt, Paulus formuliert hier, dass bereits die Tatsache, dass die Korinther Rechtshändel oder Streitereien untereinander haben, ist bereits eine Niederlage vor dem Gericht. Die Tatsache, dass es Prozesse gibt, sorgt schon dafür, dass sie die im Grunde genommen verloren haben, und zwar beide Seiten. Es hätte gar nicht zum Prozess kommen dürfen. Das wäre der Gewinn gewesen. Lasst euch doch lieber Unrecht tun. Lasst euch doch lieber übervorteilen, schreibt Paulus hier. Paulus, meinst du das ernst? Ja, ich denke schon, er meint das ernst. Das Ganze hat ja eine historische Entwicklung. Im Altertum, da gab es die Sippenhaft. Im 1. Mose 34 lesen wir zum Beispiel von Diana, der Tochter Jakobs, die von Sichem entehrt wurde. Da ist also durch eine Person, der Tochter Jakobs, da ein Schaden zugefügt worden, indem sie eben vorehelich schon sexuell missbraucht wurde. Und die Reaktion von Levi und Simeon war, dass die in die Stadt von Sichem gegangen sind, haben alles Männliche umgebracht und die Stadt ausgeplündert. Das ist sippenhaft. Die ganze Stadt wurde in Regress genommen für diese eine Tat. In Nordkorea gibt es das heute noch, in den meisten anderen Ländern ist das inzwischen abgeschafft. In Deutschland gilt es als mit den Grundrechten nicht vereinbar. Im Alten Testament hat der Herr das dann deutlich eingeschränkt und hat gesagt, es gilt Auge um Auge, Zahn um Zahn, Bruch um Bruch, Leben um Leben. Es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, die das formulieren. Eine ist 2. Mose 21, Vers 24. Da ging es darum, nicht mehr eine ganze Stadt auszulöschen, weil irgendjemand irgendeiner anderen Person irgendein Leid zugefügt hat, sondern das gegeneinander aufzuwiegen, einzuschränken. So, und dann kam der Herr Jesus und sprach, Matthäus 5, Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen mit dem, geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und unser Herr hat uns das ja auch selbst vorgelebt und nicht nur davon geredet. Er ist unschuldig ans Kreuz gegangen, obwohl er 12 oder mehr als 12 Legionen Engel zur Verfügung hatte, die hätten ihn spielend freigekriegt. Eine Legion sind zwischen 3 und 6.000 Mann oder Engel. Tja, aber macht uns das nicht als Christen zum Fußabtreter der Gesellschaft? Wenn alle uns dann alles tun können? Ich denke nicht. Ich glaube, es macht uns frei von Selbstsucht, von Habsucht, von Rachsucht und von all den anderen Dingen, die dazu führen, dass es Streit in dieser Welt gibt und dass der Streit immer weiter eskaliert und immer schlimmer wird. Das Ziel des Rücktritts von unseren Rechten ist eben, dass wir frei werden von diesen Dingen. Und wir können erwarten, dass der Herr uns dafür segnet. Das hat er verheißen. Und auf dieser Grundlage konnte Paulus zum Beispiel mit seinen Rechten jonglieren und sie für das Reich Gottes einsetzen. Er beantragte zum Beispiel Revision, als er gefangen war, und kam auf diese Weise nach Rom. Sogar kostenfrei. Und er zitierte in Philippi die obersten Beamten her, um ihn freizulassen, nachdem sie ihn unverurteilt gefangen genommen und geschlagen hatten, was bei einem römischen Bürger nicht erlaubt war, und hat ihnen damit nochmal vor Augen geführt: Hallo, ihr habt falsch gehandelt. Ihr hättet mich gar nicht verurteilen dürfen. Machte ihnen damit ihre Sünde deutlich. Hat sie aber nicht angeklagt, um sie dann selber wieder ins Gefängnis zu stecken. Diesen Schritt ist er nicht gegangen. Er hat also seine Rechte nicht mehr für sich selber genutzt, sondern für das Reich Gottes. Und in dieser Hinsicht hat er sie sehr wohl genutzt. Das ging aber nur, weil er diese Freiheit hatte von Selbstsucht, von Habsucht und von Rachsucht. Sonst hätte er das nicht tun können. Und das erwartet der Herr auch von uns, auch von dir. Denn so hat auch er gehandelt. Paulus hat es von den Korinthern erwartet, der Herr erwartet es von uns. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du das schaffst ohne die Hilfe unseres Herrn. Bekenne dem Herrn dein Versagen und bitte ihn um Veränderung in dir durch seinen Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.